Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Yes, hey Leute, so schön euch zu sehen. Ganz, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Ecclesia Church. Hey, wir sind eine Kirche und wir treffen uns in Ansbach, in Erlangen, hier in Nürnberg. Viele Leute sind auch online mit dabei. Hey, wie wäre es, wenn wir uns allen gegenseitig nochmal einen riesen Applaus geben? Wir sind zusammen unterwegs. Und ey, gemeinsam wollen wir das Frankenland erreichen mit der Liebe Gottes. Und ich freue mich so, so sehr, dass du mit am Start bist an diesem Sonntag. Ich glaube, Gott hat ja was Wunderbares für dich vorbereitet. Wir befinden uns in einer Predigtserie, die lautet So viel mehr. So viel mehr. Und wir haben jetzt schon die letzten 3 Wochen darüber geredet, ja, dass Gott mehr hat für uns. Gott möchte nicht, dass wir im Leben einfach nur stagnieren oder gar rückwärts gehen, sondern er möchte uns füllen. Er möchte uns, ja, leiten. Er möchte uns mehr schenken von seiner Gnade, von seiner Liebe, von seiner Fülle. Und wir dürfen uns Sonntag für Sonntag neu positionieren, auch durch das Wort Gottes, und sagen, ja, Gott, ich möchte mein Leben aufstellen, breiter aufstellen für das Meer, was du für mein Leben hast. Schau mal den Nachbarn an und sag mal, hey, Gott hat mehr für dich. Er muss es gerade mal hören. Gott hat mehr für dich. Und für deinen anderen Nachbarn kannst du sagen, für dich auch. Ja. Hey, Gott hat mehr für dich. Gott hat so viel mehr für dich. Und ich habe heute das Thema, Gott hat mehr für deine Finanzen. Und ich möchte nicht einfach nur über Finanzen reden und über göttliche, biblische Prinzipien von Finanzen, sondern ich möchte, und Gott hat mir das so aufs Herz gelegt, besonders über das Warum dahinter reden. Warum? Warum ist es wichtig, wie wir mit unseren Ressourcen, mit unseren Finanzen umgehen? Warum überhaupt? Und ich glaube, das ist powerful. C.S. Lewis, er war ja ein Autor, ein Apologet. Er hat mal gesagt, die Christen, die am meisten für diese Welt bewirkt haben, dachten am meisten über die kommende Welt nach. Ich sag's nochmal. Die Christen, die am meisten für diese Welt bewirkt haben, dachten auch am meisten über die kommende Welt nach. Warum? Weil das ist miteinander connected. Warum ist es so wichtig, über Ressourcen, über Finanzen zu reden? Weil es ganz, ganz viel zu tun hat mit der Ewigkeit. Es ist nicht nur ein Thema fürs Hier und Jetzt, sondern es ist ein Thema, und Gott möchte, dass du die Gaben, die Ressourcen und die Finanzen, die du hast, so einsetzt, dass sie in Ewigkeit einen Wert haben und dass du nicht nur Schätze sammelst hier auf Erden, sondern Schätze sammelst für die Ewigkeit. Und deswegen ist es ein powerfules Thema. Und wir glauben, als Kirche, wir glauben das, was die Bibel sagt, dass jeder Mensch stirbt. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben. Ich habe mal eine Statistik gelesen, also die Sterberate bei einem Menschen liegt bei 100%. Ist das dir mal aufgefallen? Also jeder Mensch stirbt. Und die Bibel sagt, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben und dann das Gericht. Und wir glauben das, ja. Es ist dem Menschen gegeben, einmal zu leben und dann kommt das Gericht Gottes. Und der Mensch, jeder Mensch wird dann die Ewigkeit verbringen an einen von 2 sehr realen Orten. Das eine ist entweder der Himmel und das andere ist entweder die Hölle. Beide Orte sind ewig und beide Orte beschreiben Orte, wo reale, echte Menschen wie du und ich hinkommen werden. Und das erinnert mich an eine Geschichte, an einen Witz, den ich mal gehört habe. Das ist eigentlich einer meiner absoluten Lieblingswitze. Ein Mädchen, 4. Klasse im Religionsunterricht, sie saß dort im Unterricht und die Lehrerin vorne hat gesagt, gut, laut Lehrplan ist jetzt der Prophet Jona dran und sie erzählt kurz von Jona und sagt dann, naja gut, also Kinders, das mit dem Wal und dass der wirklich diesen Propheten aufgeschluckt hat und dann irgendwie nach 3 Tagen wieder ausgespuckt hat. Ihr müsst wissen, die allermeisten Geschichten in der Bibel, das sind einfach nur Märchen, das haben sich Menschen ausgedacht. Und diese Geschichte eben auch, aber gut, der Lehrplan und so weiter. So. Nach dem Unterricht, ja, das kleine Mädchen, sie geht schnurstracks nach vorne zur Lehrerin, baut sich, positioniert sich vor dem Pult und sagt, also ich glaube, dass das wirklich passiert ist, was dort steht in der Bibel und ich glaube auch, dass die Geschichten in der Bibel wahr sind. Und wenn ich einmal im Himmel bin, dann werde ich Jona fragen, ob das alles auch wirklich so passiert ist. Dann beugt sich die Lehrerin so nach vorne und sagt, ja, und was ist, wenn dein Jona gar nicht im Himmel ist, sondern in der Hölle? Dann schaut sie die Lehrerin an und sagt, na, dann können Sie ihn fragen. Ja, das ist mal Schlagfertigkeit, oder? Ja, let's go. Das wünsche ich mir für meine, obwohl meine Kinder, das könnte auch von denen kommen, aber das ist mal Schlagfertigkeit. Und das ist so ein bisschen für mich immer etwas, ja, es ist so Himmel, Hölle, ja, aber es ist auch theologisch, biblisch, sind wichtige Wahrheiten. Und sie haben eben doch sehr viel damit zu tun, wie leben wir im Hier und Jetzt. Schau mal, ich habe mal dieses Seil hier am Start. Ich glaube, ich habe das mal gesehen bei einem Prediger aus Amerika, der hieß Francis Chan. Und es ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsillustrationen, wenn es darum geht, einfach aufzuzeigen, wie lang die Ewigkeit ist und wie wichtig das Leben im Hier und Jetzt ist. Schaut mal, also dieses Seil hier, also am Anfang ist hier so ein rotes Stück, ja, und dann kommt hier so ein langes weißes Stück. Und das Weiße, das symbolisiert die Ewigkeit. Und du kannst dir vorstellen, die Ewigkeit, die ist sehr lang. Sehr lang, sehr lang, sehr lang. Also das Seil, stell dir einfach vor, das geht, das hört nie auf. So, das hört nie auf, das Seil. Aber am Anfang gibt es eben dieses kurze rote Stück. Und dieses kurze rote Stück, das ist unser Leben. Das ist dein Leben, das sind mein Leben. Die Bibel sagt, der Mensch wird 70, wenn es hochkommt, 80. Ja, manche werden auch 100, aber, oder 110. Manche werden aber auch noch, manche werden 7, manche werden 70. Und wir wissen nicht, wann das Leben aufhört. Aber Gott hat uns dieses Leben geschenkt. Und irgendwo hier vorne wurdest du geboren. Ja, dann bist du zur Grundschule und dann vielleicht weiterführende Schule, vielleicht Ausbildung gemacht, Studium, fängst an zu arbeiten. Essen, schlafen, Urlaub, arbeiten, essen, schlafen, Urlaub, arbeiten, essen, schlafen, Urlaub. Warum habe ich gearbeitet? Ah, Rente. Ja, also ganz, ganz zum Schluss kommt denn da so ein kleiner Abschnitt, wo du sagst, yeah, let's go. Und dann stirbst du. Also nochmal, ja, 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass du sterben wirst. Und dann, sagt die Bibel, dann stehen wir vor Gott. Und wir müssen Rechenschaft ablegen, jeder Mensch, über das, wie wir gelebt haben. Und warum ich das jetzt sage, ist, wie du diesen Abschnitt lebst und welche Entscheidung du in diesem Abschnitt triffst, entscheidet darüber, wo und auch wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Deswegen ist es das Weiseste, was du tun kannst in diesem Leben, über dieses Leben nachzudenken. Das Weiseste, was du tun kannst, ist es in diesem Leben für dieses Leben zu leben. Deswegen sagt C.S. Lewis, die Menschen, die am allermeisten in diesem Leben bewirkt haben, haben für dieses Leben gelebt. Und als dein Pastor möchte ich, dass du die Ewigkeit mit Gott verbringst. Mein Herz ist, dass du in den Himmel kommst und dass du belohnt wirst. Dass du ein Leben gelebt hast, was zur Ehre Gottes gelebt war. Wo du sagst, hey, ich habe mein Leben, meine Berufung, meine Gaben, meine Talente, meine Finanzen, meine Ressourcen so eingesetzt, dass Gott damit die Ehre bekommen hat und dass das Leben von anderen Menschen berührt und verändert wurde. Weil es ist so leicht, dieses Leben zu verschwenden. Tu es nicht. Du hast nur dieses eine Leben. Aber dann kommt ein weiteres Leben. Und so wie du dieses Leben lebst, entscheidet darüber, wie und wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Der Rapper Drake, der hat mal so ein Lied rausgebracht, da ging es darum, hier Hashtag YOLO, ja, you only live once. Und ich habe mich damit mal so ein bisschen beschäftigt die Woche, weil ursprünglich kommt das Ganze von Strauss. Also Strauss hat 1855 mal ein Werk komponiert, ein Walzer, und dieser Walzer hieß, du lebst nur einmal. Und wir können manchmal, das ist so manchmal tief in unserer Gesellschaft oder auch in unserem Denken verwurzelt, dieses Denken, wir leben nur einmal. Und was damit manchmal so gemeint ist oder assoziiert wird, ist, hey, carpe diem, lebe in den Tag, genieße das Leben. Lass es einfach, lass dich gehen. Hey, du lebst nur einmal und weil du nur einmal lebst, come on, ja, lass die Sau raus, leb, wie es dir gefällt, mach, was du möchtest. Und ich möchte dir sagen, das ist eine Lüge. Denn du lebst nicht nur einmal, du lebst zweimal. Aber wenn ich mit einem Ich-lebe-nur-einmal-Denken durch diese Welt gehe, dann werde ich fast alles verpassen von dem, was Gott für mich hat. Weil Gott sagt, wir leben zweimal. Schau mal deinen Nachbarn an. Sag ihm mal, du lebst zweimal. Come on, du lebst zweimal. Wir leben einmal hier und dann leben wir in Ewigkeit. Schau mal, Römer 14, Vers 10 bis 12. Paulus spricht hier hinein, also dieser Abschnitt Römer 12 bis Römer 16 im Neuen Testament. Römer hat 16 Kapitel und dieser Abschnitt 12 bis 16 ist so das praktische christliche Leben. Und er sagt hier in der Mitte, so Römer 14 des Kapitels, er ist eigentlich dabei und schlichtet den Streit zwischen zwei Menschen. Und er kommt dort hinein und schau mal, was er sagt. Ich finde es super interessant. Er sagt, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Er spricht hier zu Christen. Und er sagt, wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Und Paulus, ich finde es so krass, weil das ist ja eigentlich einfach ein irdischer Streit, eine Streitigkeit, aber was tut Paulus? Er kommt mit der Ewigkeit. Und er sagt, hey, was ihr hier tut, Leute, und wie ihr miteinander redet und die Streitigkeiten, die ihr habt, das ist nicht nur eine Sache, die hat nicht nur Einfluss im Hier und Jetzt, sondern das ist echt auch eine geistliche Sache. Und ihr müsst aufpassen, wie ihr miteinander umgeht. Und er sagt, hey, es wird ein Tag kommen, hey, da werden wir vor Gott stehen. Und Gott wird unser Leben richten. Und zwar wird er unsere Werke anschauen. Er wird schauen, wie wir gelebt haben, was wir getan haben, wie wir gedacht haben. Er kennt die Motive unseres Herzens. Jesus sagt, wir werden Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, was wir gesprochen haben. Meine Mutter hat mich früher daran immer erinnert. Konsti, darüber wirst du Rechenschaft ablegen müssen. Ich habe es nicht richtig verstanden damals. Aber es ist wahr. Wir werden alle mal vor Gott stehen. Die Ewigkeit kommt. Jakobus sagt, das Leben ist kurz wie ein Hauch. Und wir werden eine Prüfung haben, ein Gericht haben. Wir werden vor einem Gericht stehen. Und ich möchte diese Predigt eben gebrauchen, um dich auf dieses Gericht vorzubereiten. Weil mein Herz ist es als dein Pastor, dass du vorbereitet in die Prüfung gehst. Dass du vorbereitet in dieses Gericht gehst. Ich war nie wirklich ein besonders guter Schüler. Ich war nie richtig gut. Ich habe mal, meine Frau hat mal ihr Abiturzeugnis rausgeholt, als wir uns kennengelernt haben. Und sie hat mal gesagt, und meine Frau hat wirklich, die hat ein 1er-Abi gemacht. Und sie hat ihr Abiturzeugnis rausgeholt, hingelegt und hat gesagt, Konsti, schau mal, nicht eine 2. Ich so, boah, Hammer. Dann habe ich mein Abiturzeugnis rausgeholt, habe gesagt, das ist gar kein Problem. Schau mal, hier auch nicht eine 2. Ja, gar kein Problem. Wir kamen von den genau unterschiedlichen Seiten. Und ich habe das früher, der Hammer war, wir waren eigentlich immer daran interessiert, die Prüfungen irgendwie immer vorher zu bekommen. Irgendwie zu gucken, hey, warte mal, vielleicht der Lehrer, ach, der macht sich doch nicht die Mühe. Bestimmt nimmt er die Klausur vom Vorjahr. Und come on, ist irgendwer mit mir, ja? Und dann hat man, keiner, okay, ihr seid alle so gut drauf. Kommt alle ins Gebetsteam und betet für mich. Haben wir immer geguckt, ja, wo kriegen wir Klausuren her und so weiter. Und der Hammer war immer, wenn man in eine Prüfung gegangen ist, du schaust dir die Prüfung an und du hattest die vorher schon. Boah, das war der Hammer, Leute. Ich dachte, ey, yes, yes, danke Jesus. Ich habe mit minimalsten Aufwand irgendwie noch eine 4 geschafft und 4 gewinnt, ja, das war so unser Motto. Und wisst ihr, ich sag das, weil Ich möchte euch schon mal die Prüfungsfragen geben, okay? Für den Tag des Gerichts. Damit du jetzt schon weißt, was kommen wird. Nun, diese Fragen, die ich euch jetzt vorlese, die stehen nicht in der Bibel, aber sie sind biblisch. Aber die stehen so nicht exakt in der Bibel, aber sie sind biblisch, weil es unterm Strich genau das ausdrückt, was uns erwarten wird am Tag des Gerichts. Und ich möchte, dass du vorbereitet bist, dass du weißt, wenn du vor deinem Schöpfer stehst, was er dich fragen wird. Seid ihr bereit? Ja, seid ihr noch dabei? Hey, okay, zwei Prüfungsfragen, okay? Sind nur zwei Fragen. Eigentlich nicht schwer. Zwei Fragen. Erste Frage: Was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Was hast du mit dem Kreuz getan? Wer ist Jesus für dich? Kennst du ihn? Offenbarung 20, Vers 11 und 12. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen. Und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Und das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Also Johannes, der Jünger, der hatte diese Offenbarung. Er hat die Offenbarung geschrieben und er sah diesen großen weißen Thron. Und damit beginnt alles. Johannes beschreibt das hier. Es beginnt mit diesem Anblick der Heiligkeit und der Herrlichkeit Gottes. Und er sagt, dieser Thron ist weiß. Dieser Anblick ist herrlich. Er ist so herrlich. Nichts Unreines und Ungerechtes kann vor diesem herrlichen und reinen Gott bestehen. Gott ist so unendlich heilig, so unendlich würdig, so unendlich herrlich. Und dann sagt er, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen. Und er macht hier gleich eins klar, vor Gott gibt es keine gesellschaftlichen Unterschiede. Vor Gott ist es egal, König oder Bettler, arm oder reich, berühmt oder unbekannt, mächtig oder schwach. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Egal wie dein Ansehen war auf dieser Erde vor anderen Menschen, vor Gott sind wir alle gleich. Ich sah sie, die Toten, die Großen und die Kleinen. Und dann sagt Johannes, Bücher wurden geöffnet, in Plural, Bücher wurden geöffnet. Und diese Bücher, sie symbolisieren Gottes vollkommenes Wissen über jeden Menschen. Okay, wenn du schon Bedenken darüber hast, wie Meta, Facebook, X oder irgendeine soziale Plattform Wissen hat über dein Leben, mach dir mal Gedanken darüber, wie viel Gott über dich weiß. Gott weiß alles über dein Leben. Alles. Komplett. Vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und deine Taten, deine bösen Taten, deine guten Taten, alles wurde aufgeschrieben. Also ich glaube, alleine schon Klasse 10 bei mir gibt es ein ganzes Band von bösen Taten von Konsti Kruse im Himmel. Und wir alle, diese Taten, Gott weiß alles. Warum ist das wichtig? Weil die Bücher zeigen, dass Gottes Urteil nicht willkürlich ist, sondern auf vollkommener Kenntnis beruht. Gott kennt dich durch und durch. Er kennt deine Taten. Und dann sagt er, und die Toten wurden gerichtet nach ihren Werken. Auf Grundlage der Bücher wurden die Toten gerichtet. Auf Grundlage der bösen Werke, der Taten, die sie getan oder nicht getan haben, wurden sie gerichtet. Und ich sag dir, das ist nichts Gutes. Weil die Bibel sagt, wir sind alle schuldig vor Gott. Wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verpasst. Da ist nicht einer gerecht, nicht einer. Und diese ganze Ungerechtigkeit, diese ganzen ungerechten Werke, dein Leben ist wie ein aufgeschlagenes Buch vor Gott. Aber preis den Herrn, da steht, und das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Singular. Das bedeutet, es gibt Menschen, die werden nach den Büchern gerichtet und es gibt Menschen, die werden nach dem Buch gerichtet. Nach dem Buch des Lebens. Das Buch des Lebens erhält die Namen derer, die zu Jesus Christus gehören. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, sagt die Bibel, wurde er in den Feuersee geworfen. Das bedeutet, wer in dem Buch des Lebens steht, der verbringt die Ewigkeit mit Jesus Christus. Und das Buch des Lebens, das ist das Buch des Lammes. Und die Menschen, die darin stehen, sie werden nicht auf der Grundlage ihrer Taten gerichtet, sondern sie werden gerichtet auf der Grundlage dessen, was Jesus Christus für sie getan hat am Kreuz von Golgatha. Sie haben weiße Kleider, sie sind reingewaschen durch das Blut und es gibt nichts zu richten, denn sie sind bereits völlig gerecht gesprochen worden von Jesus Christus. Und ist irgendwer dafür dankbar? Halleluja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nur sagen, Jesus, danke, dass meine Bücher am Kreuz hängen, dass der Schuldschein, der gegen mich geschrieben war, ans Kreuz genagelt wurde und Jesus Christus meine Gerechtigkeit ist. Alleine das schon, Leute, das sollte uns zum Dancen bringen. Das ist der Hammer. Das ist das Buch des Lebens. Viele Menschen denken, hey, Gott ist gemein. Er schenkt Menschen in die Hölle. Ich möchte dir sagen, die Hölle, Gott hat die Hölle niemals gemacht für Menschen, sondern die Bibel sagt, er hat sie gemacht für den Teufel und seine Dämonen. Das ist kein Ort, wo Gott Menschen hinschicken möchte. Aber in die Hölle kommen Menschen, die sagen, ich werde selber bezahlen. Gott, ich möchte nicht, dass du bezahlst, sondern ich möchte selber bezahlen für meine Schuld. Ich möchte selber bezahlen für die Werke der Bücher. Und weißt du, wie lange die Menschen dafür bezahlen werden? Die Ewigkeit lang. Aber das muss nicht sein. Weißt du, Gott möchte nicht, dass irgendwer verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er möchte nicht, dass irgendein Mensch in die Hölle kommt. Aber die Hölle ist der Ort, wo Menschen hinkommen werden. Warum? Weil sie werden vor Gott stehen und sie werden keinen Fürsprecher haben. Denn sie werden gerichtet auf der Grundlage der Bücher. Und die Frage ist, möchtest du, dass der Tod Jesu am Kreuz für deine Schuld bezahlt oder möchtest du selber zahlen? Wie beantwortest du die Frage? Wie beantwortest du die Frage, was hast du mit meinem Sohn Jesus getan? Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Antworten, aber ich möchte erstmal die Antworten sagen, die falsch sind. Ist auch mal gut, oder? Für eine Prüfung zu wissen, welche Antwort ist nicht richtig. Die Antwort, die dir da nichts bringen wird, lautet, eine zum Beispiel, ich bin immer brav in die Kirche gegangen. Aber Herr, ich war doch evangelisch. Ich war doch katholisch. Ich war doch pfingstlich. Ich war doch charismatisch. Ich war doch baptistisch. Ich war doch presbyterianisch. Oder vielleicht sagst du, hey, aber Herr, ich hab im Lobpreis immer meine Hände gehoben. Ich habe immer meine Hände gehoben, Herr. Du kannst gucken. Guck, Track Record. Herr, schau, immer waren die Hände oben. Herr, ich habe sogar Wunder erlebt. Und jetzt kommt eine Antwort, die wird dich vielleicht erstaunen. Aber Jesus, ich habe dich doch Herr genannt. Falsche Antwort. Woher weiß ich das? Matthäus 7, Vers 21. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Hey, die waren richtig charismatisch, die waren richtig gut unterwegs. Und wir haben viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt, ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Was ist also die richtige Antwort? Denn selbst die Antwort, Jesus, wir haben dich Herr genannt, falsch ist. Die richtige Antwort lautet, Jesus sagt dir selber, ich habe euch nie gekannt. Jesus, du allein bist meine Rechtfertigung. Jesus, es geht nur um dich, Jesus. Ich habe mit dir gelebt, Jesus. Du warst mein Leben, Jesus. Du warst meine Liebe, Jesus. Dich zu kennen ist das Größte, Herr. Du bist meine Freude, Jesus. Ich bin nie einer Religion nachgefolgt, Jesus, sondern dir. meinem Leben ging es mir nicht um mich, Jesus, sondern ich wollte dich ehren, Jesus. Weißt du, nicht gute Menschen kommen in den Himmel, sondern Demütige. Menschen, die sich in Demut gebeugt haben vor Gott und die gesagt haben, Jesus, nicht länger ich, sondern du. Dein Wille, dein Reich, komme in meinem Leben. Unser Gott ist ein Beziehungsgott. Er möchte jeden Tag mit dir leben. Er möchte, dass du nach seinem Willen lebst. Er möchte dich überhäufen mit seiner Liebe und mit seiner Gnade. Paulus spricht zu den Christen in Korinth das immer wieder. Er sagt immer wieder zu ihnen, hey, unser Gott, er möchte Gemeinschaft mit euch. Er möchte mit euch zusammen sein. Der Vater, er möchte euch überhaufen und euch überschütten mit seiner Liebe. Und das führt mich so zu der zweiten Frage, diese zweite Prüfungsfrage. Und die lautet, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Und da kommen wir ein bisschen zu diesem Thema, oder? Schaut mal, 2. Korinther 5, Vers 10, dort steht, denn einmal werden wir alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder mag es schlecht gewesen sein. Wir lesen in Matthäus 6, Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten oder Rost es fressen können, wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen können. Und auf einmal wird unser Blick einfach komplett auf die Ewigkeit geschiftet und du merkst, hey, warte mal, die Ressourcen, alles, was ich habe, meine Berufung, meine Begabung, hey, ich soll all das einsetzen im Lichte der Ewigkeit. Weil ich möchte dir sagen, wir Christen, wir werden nicht gerichtet nach unseren Taten, sondern wir werden gerichtet nach unseren Taten im Lichte unserer Berufung. Wir haben unterschiedliche Begabungen, wir haben unterschiedliche Berufungen und Gott möchte, dass das, was er dir gegeben hat, dass du es nicht verbuddelst, sondern dass du es einsetzt zu seiner Ehre. Zu seiner Ehre. Die Antwort auf die erste Frage, sie legt fest, wo du die Ewigkeit verbringst. Deine Antwort auf die zweite Frage legt fest, wie du die Ewigkeit verbringst. Gott wird uns alle unterschiedlich belohnen. Und mein Herz ist es für dich, dass du dieses Leben nicht verschwendest, sondern dass du für etwas Größeres lebst als dich selbst. Für etwas Größeres lebst als diese Erde. Und dass du für das Reich lebst, was nach dieser Erde kommt. Und dass du die Dinge, die Entscheidungen deines Lebens, die Finanzen, deine Ressourcen und deine Gaben, die Art und Weise, wie du mit deiner Zeit umgehst, wie du mit Beziehungen umgehst, dass es alles durch den Filter der Ewigkeit geht. Die 5 Wege, in die Ewigkeit zu investieren. Wie kannst du 5 Dinge, wie du in die Ewigkeit investieren kannst? Interessiert dich das? Ja? Okay, das erste ist, verschenke deine Zeit. Und du wirst sehen, jeder Punkt hat damit zu tun, dass wir großzügig sind. Verschenke deine Zeit. Hey, Zeit ist kostbar, oder? Hey, aber wir alle haben gleich viel Zeit. Wir alle haben Zeit. Hey, wie schön ist es, wenn Menschen Zeit schenken, oder? Wenn Menschen sagen, hey, schenk dir meine Zeit. Ich höre zu. Ich bin da für dich. Ich bin an deiner Seite. Ich bin hier, um dich zu unterstützen. Ich bin hier, um mit dir zusammen durch Leid zu gehen. Ich bin hier, um deine Last mitzutragen. Hey, wenn Menschen einen Zeit schenken, ist es etwas total Kostbares. Ist es etwas, was Gott sieht und ist es etwas, was Gott belohnt. Zeit. Wir alle haben gleich viel Zeit. Mich stört es manchmal, wenn Leute so sagen, ja, Pastor, dafür habe ich keine Zeit. Und ich so sage, hey, kommt in eine Kleingruppe. Ah, für eine Kleingruppe habe ich keine Zeit. Oder hey, komm ins Streamteam. Lass uns doch am Sonntag Jesus dienen. Lass uns Menschen dienen. Ah, dafür habe ich keine Zeit. Weißt du, wir haben alle Zeit. Die Frage ist nur, wofür nimmst du dir Zeit? Was ist dir wichtig im Leben? Weißt du, das Ding hier heißt Gottesdienst. Dienst. Aber einige von euch, ihr habt euren Dienst verloren. Ihr kommt, ihr hört, ihr empfangt und ihr geht wieder. Verlier deinen Dienst nicht. Verlier deinen Dienst nicht. Warum ist Dienst so wichtig? Er ist wichtig für die Ewigkeit. Weil Gott deinen Dienst belohnen wird. Es ist so wichtig, dass du etwas Größeres lebst als dich selbst. Komm ins Dream Team. Mein zweiter Punkt, und der ist so wichtig, verschenke dein Talent. Hey, Gott hat dich begabt, Gott hat Gold in dein Leben gelegt. Hey, verbuddel es nicht einfach, sondern setze es ein zu seiner Ehre. Hey, du hast so kostbare Gaben. Boah, ich feiere das so, wie jeder in unserer Church, auch im Dream Team, die Leute einfach dienen in den Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat. Boah, ich feiere das so in der Resi, ja, die Leute, die dort arbeiten, die dort bauen und so weiter, wo ich sage, ey Leute, ihr seid so krass. Ihr, so viele, einfach in der Church, bei Herz für die Stadt, in Kleingruppen, beim Südcafé, im Gefängnis. So viele Leute, die einfach sagen, hey, Gott hat mich begabt. Gott hat mir Dinge geschenkt und ich möchte es einsetzen zu seiner Ehre. Ich möchte, dass mein Leben zählt. Boah, Leute, es ist powerful, wenn du dein Talent verschenkst. Und das dritte ist, verschenke deine Liebe. Hey, überall am Tag, überall bist du unterwegs, du begegnest Menschen in deiner Nachbarschaft, auf der Uni, in der Schule, deine Freunde, Kollegen, hier in der Church, überall begegnen wir Menschen. Und ich frage mich manchmal, sehen wir sie noch? Und ich glaube, Gott möchte uns neu unsere Augen öffnen für Menschen, weil jeder Mensch hat das Bedürfnis, geliebt zu werden. Jeder Mensch will geliebt werden. Und Menschen laufen rum und sie haben eine riesige Leere in ihrem Herzen. Und sie haben, da ist diese Leere und diese Leere, sie kann nur gefüllt werden mit der Liebe Gottes. Weil die Liebe, die Welt uns schenkt, hey, sie ist verdreht, sie ist kurzfristig, diese Liebe, sie erfüllt nicht wirklich. Aber es gibt eine Liebe, die lässt den Menschen nicht leer stehen. Sondern es gibt eine Liebe, die ist so groß, die ist so herrlich, sie ist so aufopferungsbereit. Das ist die Liebe Jesu. Und wenn der Mensch diese Liebe erlebt, dann erlebt er Leben. Dann erlebt er alles, was es braucht, für was es sich zu leben lohnt. Und wir dürfen mit dieser Liebe durchs Leben gehen. Hey, und wir dürfen diese Frucht der Liebe, wir dürfen durch unser Leben Menschen zeigen, hey, wir sind verändert worden, wir sind freundlich, wir sind dankbar, wir sind gütig, wir sind treu, wir sind sanftmütig, hey, wir sind geduldig, wir sind selbstbeherrscht. Das ist, wer wir sind. Warum? Weil Jesus uns neu gemacht hat. Verschenke deine Liebe. Das vierte ist, verschenke deine Schätze. Hey, wenn wir die Ressourcen, die Finanzen, die Gott uns schenkt, als etwas sehen, was er uns gegeben hat, dann wird es uns niemals schwerfallen, großzügig zu sein. Warum? Weil keiner von uns hat jemals gegeben. Wir geben immer nur zurück. Wir sind Zurückgeber. Weil alles, was wir haben, kommt von Gott. Hey, wenn 100% meiner Finanzen von Gott kommt und er sagt, ich möchte 10% davon, Konzi, dass du es zurückgibst in mein Haus, dann ist es nicht so, oh nee, sondern er sagt, Gott, danke, ja klar. Dir gehört eh alles. Dir gehört eh alles. Aber weißt du was, diese 10%, sie haben ganz viel damit zu tun, inwiefern die anderen 90% gesegnet sind. Und ich sage das nur, weil ich möchte, ich glaube an die Bibel. Das ist heißt, ich glaube an die Bibel. Ich glaube, dass es wahr ist, was in der Bibel steht. Schau mal, Maleachi, vielleicht können wir es uns kurz anschauen. Maleachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten in mein Haus, damit in meinem Haus Speise vorhanden ist. Prüft mich doch in dieser Hinsicht, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen in solcher Fülle herabschütten werde, dass ihr keinen Raum mehr habt, ihn aufzunehmen. Und ich sage euch das, Leute, weil ich, das ist das einzige Mal in der Bibel, wo Gott sagt, prüft mich. Hey, ihr könnt mich darin prüfen. Hey, Church, in Ansbach, in Erlangen, in Nürnberg, alle, die mich hören. Hey, lass uns doch mal Gott prüfen. Dass wenn wir unseren Zehnten geben, dass er die Schleusen des Himmels öffnet und wir seinen Segen erleben. In Fülle, in Fülle, in Fülle. Und wir dürfen einfach sagen, Gott, danke, meine Ressourcen, meine Finanzen sollen hineinfließen, Gott, in dein Reich. Und das Fünfte ist, verschenke Jesus. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ehrlich gesagt. Weil ich sage, Herr Jesus, Jesus, bitte, Herr, in deiner Gnade irgendwie, Herr, lass es doch so sein, Jesus, dass durch mein Leben ganz, 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 ganz viele Menschen dich kennenlernen. Und weißt du, ich verstehe das, nicht jeder von uns hat die gleiche Plattform. Weißt du, und wir werden alle, deswegen sage ich, wir werden alle belohnt werden, gemessen dessen, wozu wir berufen waren. Aber auch du hast eine Plattform. Auch du hast einen Kreis von Menschen. Auch du kennst Leute, die Jesus brauchen. Du bist die einzige Bibel, die viele Menschen lesen. Du bist der einzige Christ, den viele Menschen begegnen. Boah, lass uns doch Jesus verschenken. Und lass uns Menschen sagen, dass sie geliebt sind. Dass es einen Retter gibt, der Jesus heißt. Und dass es ein Gericht geben wird. Und dass sie dieses Gericht nur bestehen werden, wenn sie Jesus Christus persönlich angenommen haben als ihren Herrn und Erlöser. Boah, Leute, dieses Leben ist so kurz. Es ist herrlich, aber es ist kurz. Lasst es uns nicht verschwenden. Komm, ich schließe mal gemeinsam die Augen. Halleluja, Jesus. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Liebe. Und wir danken dir, Jesus, dass du hier bist. Hey, an allen Standorten, die Gottesdienstleiter, ihr könnt gerne schon nach vorne kommen, euch auf der Bühne positionieren. Lass uns unser Leben für Jesus hingeben. Lass uns unsere Zeit verschenken, unser Talent verschenken. Lass uns unsere Finanzen verschenken. Lass uns unsere Liebe verschenken. Lass uns Jesus verschenken. Herr, wo du merkst, dass du Kompromisse eingegangen bist, wo du merkst, hey, mein Leben dreht sich so viel um mich, hey, dann tu heute Buße, kehre um. Es ist nie zu spät, einfach neu eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Jesus, sei du Zentrum meines Lebens. Jesus, vergib mir, wo ich nur irdisch gesinnt war, und öffne meine Augen neu für die Ewigkeit. Öffne meine Augen neu, Jesus, für deine Herrlichkeit und für deine Größe. Und hier sind heute Menschen, Gott wusste, dass ihr hier seid, und er lädt dich heute ein, zu ihm zu kommen. Heute eine Entscheidung zu treffen. Und wirklich die Ewigkeit, Leute, die beginnt nicht, wenn du gestorben bist, sondern die Ewigkeit, sie kann heute beginnen, im Hier und Jetzt. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben, und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Es ist nicht kompliziert. Willst du Jesus? Und wenn du sagst, ja, ich will Jesus, ich will, dass er mein Herr und Retter ist, ich will aufhören, der Sünde nachzujagen, ich will aufhören, für mich selbst zu leben, sondern ich möchte Jesus auf den Thron meines Herzens bitten, dann heb mal jetzt deine Hand, wo du bist, gerade jetzt. Heb sie einfach hoch. Ich möchte gern mit dir zusammen beten. Ein Gebet sprechen der Lebensübergabe. Wer ist alles da? Heb ruhig deine Hand hoch. Sag, Jesus, werd du mein Retter heute an diesem Tag. Ich brauche dich, Jesus. Danke, so viele Hände. So viele Hände. Danke, Jesus. Könnt ihr Hände gerne runternehmen. Komm, wir beten gemeinsam. Dort, wo wir sitzen. Ich lade dich ein, dieses Gebet nachzusprechen. Und einfach zu sagen, dort, wo du sitzt, sag, lieber Herr Jesus, hier bin ich. Rette mich. Vergib mir meine Schuld. Und wasch mich rein durch dein Blut. Ich bekenne mich schuldig vor dir. Aber ich danke dir, dass du mich annimmst, dass du mich neu machst und mir ewiges Leben schenkst. Ich vertraue dir. Sei du mein Herr. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey Freunde, das ist eine Hammerentscheidung. Hey, wie wär's, wenn wir all den Leuten mal einen riesen Applaus geben? Jesus ehren, der verdorben sind.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.